Herzlich willkommen zum ESG Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG Talk Podcast. Ich habe heute den großartigen Kim Henrich bei mir von der Kübler GmbH und wir bringen heute ein, finde ich, sehr plakativ, aber sehr wichtiges Thema, nämlich einfach mal Energiesparen beim Heizen. Lieber Kim, herzlich willkommen.
Ja, hallo Stella. Ich freue mich, dass ich heute Teil deines Podcasts sein darf.
Ja, toll, toll. Wir haben das Thema mitgebracht, einfach mal Energiesparen beim Heizen. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich dich bitten, dich einfach noch mal kurz unseren ZuhörerInnen vorzustellen.
Ja, gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Kim Henrich. Ich bin 45 Jahre alt, bin hier bei Kübler Geschäftsführer, verantworte die Bereiche Vertrieb und Technik. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder. Ja, und mir macht das hier riesen Spaß, die Arbeit. Und ich bin auch jetzt total gespannt, was mich hier in dem Podcast erwartet.
Großartig, großartig. Es ist ganz lustig, weil im Vorgespräch, das war bei uns jetzt nicht der Fall, aber im Vorgespräch habe ich das ganz häufig, dass dann gefragt wird, ob geschnitten wird, wenn es mal einen Versprecher gibt oder sonstiges. Und das wird es natürlich nicht. Es wird gar nicht geschnitten und wir dürfen lachen und wir dürfen uns auch versprechen. Und ja, und ich freue mich auch, mal sehen, was uns jetzt während der Podcast-Reise begegnet. Wir wollen mal einsteigen in das Thema einfach mal Energiesparen beim Heizen. Das klingt sehr plakativ, aber eigentlich habt ihr bei Kübler eine, wie ich finde, sehr spannende Lösung, vor allem für Industriekunden. Und ich würde mich freuen, wenn du einfach ein bisschen vorstellst, was Kübler eigentlich macht.
Ja, sehr gerne mache ich das. Also am Ende des Tages und unter dem Strich machen wir in unserer jetzt mittlerweile 35-jährigen Firmengeschichte, machen wir nur eine Sache, energiesparende Hallenheizung. Und in dem Namen Energiesparen steckt es ja schon drin, die Erklärung zu dem Thema energiesparend heizen. Wir haben eine Technologie, das nennt sich die Infrarottechnologie, und wir bringen die Wärme am Ende des Tages dorthin, wo sie gebraucht wird, nämlich am Boden der Halle. Viele, viele Heiztechnologien in den Hallen, Sie müssen sich vorstellen, Hallen sind gerne mal 10, 12, 14 Meter hoch, werden mit Warmluft beheizt. Und am Ende des Tages ist das so, die warme Luft folgt der Physik
steigt
und
nach
geht
oben.
zum Hallendach.
Genau, genau.
Und die Wärme braucht man ja unten bei den Mitarbeitern. Wir machen das ganz anders da. Wir nutzen das Prinzip der infraroten Technik. Das ist nichts anderes als elektromagnetische Wellen, die von oben, wie Licht, Licht hängt oben an der Decke, wird ausgestrahlt von der Lampe, dem Emittenten, wo es auftrifft, macht es hell. Und bei uns ist das genauso. Die infrarote Technologie sind auch elektromagnetische Wellenlängen wie das Licht. Lediglich die Wellenlänge ist ein bisschen länger. Und unsere Geräte hängen auch an der Decke und bringen quasi die Wärme verlustfrei von oben der Decke bis unten auf den Boden. Und wo diese Wellen auftreffen, machen sie dann warm. Und wir bringen die Wärme lokal hin, da wo sie gebraucht wird. Und nicht verteilen sie pauschal, wie zum Beispiel bei warmer Luft, das in der Halle passiert. Und das machen wir. Das machen wir seit 35 Jahren. Und wir sparen in der Regel immer, wenn wir in solchen, gerade in Bestandsgebäuden sind. Und da bin ich ja auf das Thema ESG zu sprechen gekommen. Ich hatte vorher gar keine Ahnung von ESG und habe mich dann schlau gemacht und habe dann erfahren, dass das Thema CO2-Einsparen bei ESG ja ein Riesenthema ist. Und da
Ja,
habe ich
ja.
dann mal die Brücke geschlagen, weil wir sparen in der Regel immer so zwischen 50 und 70% an CO2 ein und auch logischerweise an Energie ein, wenn wir Bestandsgebäude mit unserer Technologie sanieren.
Ja. Was ist denn so der typische Weise, so eine Halle? Also wie hoch muss die Halle sein? Also das heißt, in einem normalen Raum 2,60 Meter hoch passen eure Anlagen natürlich nicht rein, wenn ich euch richtig verstanden habe, sondern es muss eine Halle sein. Wie hoch muss die Halle mindestens sein, damit ihr funktioniert mit eurer Technik?
Genau, also unsere Technologie funktioniert ab 4 Meter Hallenhöhe. Und
Okay.
dann sind nach oben hin keine Grenzen gesetzt in der Höhe.
Okay, also das heißt, auch 15 Meter hohe Hallen sind für euch und eure Technologie zur Beheizung kein Problem.
Ich sage dann immer, je höher, umso lieber,
Ah,
weil je höher die Halle ist, umso größer ist das Einsparpotenzial, weil umso mehr Luft kann sich oben in der großen Halle bilden. Aber ich brauche immer die Wärme nur auf den ersten 2 Metern in der Halle. Sonst brauche ich keine Wärme, weil da bewegen sich die Mitarbeiter. Und
Ja,
je
ja.
größer das Volumen ist, umso größer ist auch das Einsparpotenzial.
Okay. Und habe ich dann auch wie so eine Zirkulation in eurem System, also eine Luftzirkulation? Denn wenn die Wärme nach unten gestrahlt wird und wir wissen ja, die Wärme steigt auch wieder hoch, steigt sie dann wieder hoch, aber kommt dann an die Wärme und geht dann wieder runter? Oder wie muss ich mir das genau vorstellen, technisch?
Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Am Ende des Tages ist die infrarote Wärmetechnologie die älteste und natürliche Wärmequelle, die es gibt. Die Sonne arbeitet nach dem gleichen Prinzip. Stellen Sie sich vor, jetzt sind, es ist so ein Tag wie heute, jetzt haben wir März, es sind draußen so 10 Grad, die Sonne scheint jetzt gerade nicht. Da habe ich noch einen Pullover an. Wenn ich jetzt aber rausgehe in die Sonne, scheint mich direkt an, dann wird es mir in meinem Pullover schon warm. Oder den gleichen Effekt haben Sie, wenn Sie, weiß nicht, ob Sie Skifahren.
Ja, ich verstehe.
Sie fahren Ski, dann wissen Sie auch, wie das ist, wenn Sie 2000 Meter auf dem Gletscher sind, die Luft hat 0 Grad oder 2 Grad, aber Sie können im T-Shirt da sitzen. Das liegt einfach daran, dass Sie dann von der infraroten Wärme quasi getroffen werden und die Ihnen ein molliges Wärmegefühl verschafft. Und so machen wir das auch. Wir haben keine Luftverwirbelung. Am Ende des Tages passiert Folgendes. Wir machen es wie die Sonne. Wir machen quasi die Sonne nach. Deswegen empfindet der Mensch diese infrarote Wärme auch als sehr angenehm und sehr wohltuend, weil sie halt, der Mensch ist seit eh nie an die Sonne gewöhnt. Und was machen wir? Wir bringen die Wärme von oben verlustvoll durch das Prinzip der elektromagnetischen Welle unten auf den Boden und dort wird die Wärme gespeichert. Der Boden erwärmt sich und fängt dann zusätzlich an, die Wärme wieder abzugeben. Das heißt, am Ende des Tages werden sie dann von oben und auch von unten wird die Wärme abgegeben und wir haben eine multidirektionale Heizung, die quasi den Bereich, der interessant ist, von allen Seiten erwärmt. Das
Ja,
steckt dahinter.
super spannend. Kim, ich bin so frei, ich duze mal auf der Seite hier weiter.
Ja.
Und zwar, was sind dann typischerweise Sektoren von euch? Also wo habt ihr eure Heizungslösung, sag ich mal, eingebaut? Sind das vor allem Maschinenbauer, wo ihr heute aktiv seid? Sind das eher Handwerksbetriebe? Ist das vielleicht auch eine herkömmliche Fabrikhalle? Also was ist denn typischerweise der Sektor, wo ihr euch, was sind so eure Kunden? Wo kommen sie, aus welchen Sektoren kommen die her?
Ja, also da möchte ich nur ein bisschen weiter ausholen, damit du mal eine Größenordnung kriegst, was wir bis jetzt alles beheizt haben. Wir haben bis jetzt in den 35 Jahren mehr als 20.000 Hallen beheizt.
Super,
Das
Wahnsinn,
heißt, wir
ja.
wissen da sehr, sehr genau, was wir tun. Und unser Kundenspektrum, das ist breit, breit gefächert. Am Ende des Tages ist unser Kriterium, dass der Kunde eine Halle hat. Und natürlich, wir sind ganz viel in der Metallindustrie unterwegs, in ganz, ganz vielen Produktionsbetrieben, Logistikhallen. Sind wir auch ganz viel vertreten. Also unser Hauptkriterium ist eine Halle. Und was am Ende des Tages in der Halle dann passiert, sage ich mal, das ist eher zweitrangig, weil unsere Systeme funktionieren unter ganz vielen Bedingungen. Und am Ende des Tages ist uns nur wichtig, dass der Kunde eine Halle hat, in der er es warm braucht. Und dann den Rest machen wir. Und wir machen es halt so warm, dass es möglichst viel Energie spart.
Ja, okay. Wie sieht denn das aus mit Schwankungen, also Temperaturschwankungen? Das heißt, dass wenn jetzt zum Beispiel die Halle auf 20 Grad geheizt werden soll oder 19, ja,
Ja.
also habt ihr dann durch euer System immer wieder irgendwelche Schwankungen? Also vor allem, ich frage deshalb, um vielleicht auch gerade potenzielle Kunden, die sagen, naja, in meiner Halle brauche ich immer die Temperatur X. Und der Schwankungsgrad sollte halt nicht hoch sein. Oder zum Beispiel auch gesprochen, es gibt teilweise Hallen, Gradlogistik, Tür auf, Tür zu, rein, raus, rein, raus. Das heißt, kann euer System mit der Schwankung, also hat es eine gewisse Automatik, dass es weiß, okay, jetzt habe ich diese 20 Grad erreicht. Jetzt halte ich das mehr oder weniger und weiß, okay, Tür auf, jetzt längere Zeit. Jetzt muss ich wieder nachheizen. Tür zu, jetzt hält sich das, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Natürlich hat unser System eine Automatik.
Sehr
Und unser
gut.
System.
Man merkt, ich bin kein Profi. Von daher ist es so wichtig, dass du da bist und ich das verstehen darf, wie ihr das macht. Okay.
Ja, und da triffst du auch gleich mit dem Thema Automatik und Steuerung auch ein Leidenschaftsgebiet von mir. Also, was ich nicht gesagt habe bei der Einleitung, ich bin diplomierter Informatiker.
Ja, okay.
Und das Thema Steuerung, da weiß ich auch aus meiner persönlichen Arbeit genau, was man da wie machen kann. Und natürlich, unsere Systeme sind vollautomatisch. Die regeln natürlich im Innenraum vollautomatisch die Temperatur. Der Kunde gibt lediglich ein, welche Zieltemperatur er möchte. Und das System hält das automatisch. Und natürlich geht das natürlich noch ein Stückchen weiter bei uns. Wir gucken auch immer, dass wir schauen, wie kalt ist es draußen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel im Absenkbetrieb bist, also sprich, du hast eine Halle, die du nicht den ganzen Tag beheizen möchtest, weil du zum Beispiel nur in zwei Schichten arbeitest und in der Nacht arbeitet keiner, da kann man die Temperatur absenken. Und unsere Steuerung geht sogar so weit. Die guckt je nachdem, wie kalt es draußen ist. Wann muss man denn die Heizung wieder einschalten, damit es pünktlich morgens, wenn die Mitarbeiter wieder anfangen, auch wieder warm wird, dass die eine angenehme Temperatur zum Arbeiten haben? Also da sind
Ja.
wir sehr, sehr weit vorne.
Ja, okay, super. Was mich noch interessieren würde, ist, wo gibt es euch bereits? Seid ihr überall in Deutschland weit vertreten? Und vor allem, was mich auch interessieren würde, ist die Kunden. Also es wird ja mit Sicherheit viele Kunden geben, die bisher schon eine Lösung haben, ja,
Ja.
eine irgendeiner Form Heizungslösung haben und jetzt auch in den nächsten Jahren verstärkt um das Thema CO2 und CO2-Reduzierung nicht drumherum kommen werden und was auch gut ist. Und dann wird dann wahrscheinlich potenziell eure Lösung sehr viel Potenzial mitbringen, weil auf der einen Seite habe ich eine regulierte Temperatur, die auch noch CO2 spart. Magst du dazu vielleicht noch was sagen?
Ja klar. Also für die Zukunft, jetzt du musst dir ja so vorstellen, die EU, das Europäische Parlament hat jetzt eine Novelle zur EU-Gebäude-Energieeffizienzrichtlinie zugestimmt. Und am Ende des Tages bei den Nichtwohngebäuden geht es jetzt darum, dass dort haben die Mindestenergieeffizienzstandards neu gesetzt. Und das bedeutet konkret, dass die Mitgliedstaaten bis 2030 16% der am schlechtesten abschneidenden Nichtwohngebäude sanieren müssen und bis 2033 26% der am schlechtesten abschneidenden Nichtwohngebäude sanieren müssen. Das heißt, da kommt allein aus dem EU-Recht jetzt auf uns eine ganze Menge zu, wo gerade die Betreiber von Bestandsimmobilien was machen müssen. Und da haben wir natürlich absolut die richtige Lösung, weil du musst dir vorstellen, wenn wir gegen alte Bestandsheizungen sanieren, dann ist es zum einen so, alleine durch das Mehr an Energieeffizienz, was wir haben, sparen wir zwischen 50 und 70% Energie ist gleich CO2 ein. Und dann ist es aber so, dadurch, dass unsere Geräte auch nicht nur mit herkömmlichen Gas, sondern auch mit Strom oder Wasserstoff funktionieren, können wir dann uns flexibel auch mit einer PV-Anlage synchronisieren, können von dort auch noch den grünen Strom nehmen. Der ist natürlich auch, was die Gestehungskosten betrifft, deutlich günstiger als der Strom aus der Steckdose. Und am Ende des Tages schaffst du es dann so, dass du 50 bis 70% allein der Energie und CO2 einsparst durch das Mehr an Effizienz, was unsere Technologie bietet. Und ein weiterer Teil schafft man dann durch die intelligente Vernetzung mit einer zum Beispiel PV-Anlage, sodass am Ende des Tages nur noch 15% übrig bleiben an fossilen Medien, die man dann noch kompensieren muss, wo man noch einen CO2-Ausstoß hat. Und da gibt es dann zum Beispiel die Möglichkeit, dass man das mit Bioerdgas oder Bioflüssiggas macht, sodass man jetzt schon eine Heizung einbauen kann, die dann den Weg der Energiewende stufenlos mitgeht. Dadurch, dass wir ja Multi-Energiegeräte haben, also das heißt, unsere Botschaft, die wir haben, ist, wir können ja auch nicht genau vorhersagen, welches Energiemedium es in Zukunft zu welchen Mengen und zu welchen Preisen geben wird. Aber dadurch, dass wir alles verarbeiten können, können wir ganz sicher sagen, egal wie es in der Zukunft kommen wird, mit unserer Lösung kriegen Sie Ihre Halle immer warm und zwar so, wie es maximal wirtschaftlich für Sie ist.
Okay. Wie sieht das denn aus? Also wahrscheinlich bedeutet das für den einen oder den anderen, er muss handeln. Die Frage ist, wie handle ich? Also wie kann man denn eure Lösung umsetzen? Das heißt, muss ich die komplette Lösung kaufen? Kann ich sie im Zweifel leasen? Habt ihr Übergangsprojekte? Also wie kommt ihr euren Kunden auch entgegen, damit sie gerade das Investment, was ja wahrscheinlich schon größer ist, denn man muss ja erstmal die alte Heizungslösung entsorgen, entkernen, um dann die neue einzubauen? Oder wie sieht das da bei euch aus?
Das Investment, was größer ist, also ich sag's mal so, unsere Lösung ist, wenn Sie das nehmen, also von dem Aufwand, den man betreiben muss, Sie haben ja mehrere Lö Möglichkeiten, wenn Sie eine, du hast ja mehrere Möglichkeiten, wenn du eine Halle sanierst. Es geht einmal die Möglichkeit, dass man sagt, man geht über irgendeine Flächenheizung in eine Halle rein. Flächenheizung bedeutet, ich muss die Halle komplett entkernen, muss sie leer räumen, kann sie nicht vermieten oder kann nicht drin produzieren. Bau dann den Wärmeübertrager an, das kann eine Fußbodenheizung sein oder auch Deckenstrahlplatten und geh dann mit einem Wärmeerzeuger da dran. Also das sind wassergeführte Systeme. Unsere Systeme funktionieren ganz anders. Da muss man gar nichts sanieren. Man kann sie ganz einfach in den Bestand einbauen. Wir hängen an der Decke. Das geht sogar während der Produktion. Das ist unser Tagesgeschäft. Und wir sind in der Regel, sind wir auch noch deutlich günstiger als alle wassergeführten Systeme. Und plus, wir sind halt energieoffen. Wir können grünen Strom, wir können auch den normalen Strom aus der Steckdose verarbeiten, weil Strom ist ja am Ende des Tages Strom. Bei uns kann man einstellen in der Steuerung, dass man nur mit PV-Strom arbeitet. Dann wir sind gekoppelt mit der PV-Anlage und können die Steuerung entscheidet selber, ist denn grüner Strom vorhanden zum Heizen, dann nehmen wir den. Ist der Strom nicht vorhanden, dann kann man entweder ein Bio-Erdgas nehmen oder auch klassisches Erdgas, was halt gerade vorhanden ist. Oder perspektivisch, wenn die Kunden Wasserstoff haben, können wir auch Wasserstoff verwenden.
Und muss man dann eure Anlagen einmalig kaufen? Oder habt ihr dann wie so eine Art Leasing oder einen Mietvertrag auch? Weil da werden ja mit Sicherheit auch Wartungsarbeiten drauf zukommen, damit man einen gewissen Service hat, falls dann doch irgendwann oder irgendwie es zu einer Problematik kommt, dass die schnell gelöst wird.
Man muss unsere Anlagen nicht kaufen, man kann sie auch mieten. Dieses Geschäftsmodell haben wir auch. Und am Ende des Tages entscheidet es bei uns der Kunde, ob er lieber kaufen oder lieber mieten möchte. Das ist kein Problem bei uns.
Und was habt ihr im Moment? Also die Kunden, wozu neigen die Kunden? Neigen die Kunden eher dazu, dass sie kaufen oder neigen sie dazu, dass sie mieten? Was mögen sie lieber?
Ja, das kommt ein bisschen auf die Kundenklientel an. Der Mittelstand neigt dazu, eher zu kaufen. Und die Konzernstrukturen, die finden das Mietmodell sehr charmant.
Das kann ich auch gut nachvollziehen, ja. Also, und sagen wir mal jetzt in den Sommermonaten, das heißt, eure Anlagen, die laufen dann wahrscheinlich vorwiegend zur Herbst, Winterzeit und auch, oder ist es auch so, dass eure Anlagen auch in ein paar Sommermonaten laufen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil irgendwann ist ja dann auch warm draußen. Eine Halle meistens ist relativ kühl noch eine gewisse Zeit lang, wenn es draußen warm ist. Vielleicht muss dann sogar auch irgendwann eine Klimaanlage rein. Aber wie sind so eure Betriebszeiten?
Ja, unsere Betriebszeiten gehen los von September, Oktober bis März, April.
Und ist das dann eine Zeit, wo ihr dann normalerweise durchgeht und dann nochmal ein Check-up macht und nochmal eine Wartung vorgenommen wird? Oder sind die so gut wie wartungsfrei?
Also es ist so, unsere Geräte, unsere Lösungen sind sehr, sehr wartungsarm und wir empfehlen unseren Kunden aber, je nach Nutzung, also wenn die Geräte viel genutzt sind, dann empfehlen wir schon mal alle 1 bis 2 Jahre eine Wartung zu machen. Und wir empfehlen das natürlich in der Zeit zu machen, wo die Heizung nicht gebraucht wird. Das macht man in der Regel in den warmen Monaten,
Ja, genau.
damit dann für den Starten der Winter immer alles schön perfekt ist, damit es schön mollig warm weitergehen kann.
Okay. Lass uns doch noch mal ein bisschen einsteigen in das Thema Visionen. Das heißt, magst du uns ein bisschen auf die Reise mitnehmen? Wo kommt ihr her und wo wollt ihr hin? Welche Visionen treiben euch an?
Naja, die Hauptvision, die uns antreibt, ist, dass wir eine wirtschaftliche Lösung unseren Kunden bieten, mit der sie die Energiewende bestreiten können. Das ist eigentlich unsere Hauptvision. Du musst wissen, die Entwicklung unserer aktuellen neuesten Gerätegeneration, die halt verschiedene Energien, ich wiederhole es nochmal, wir können Biogas, Flüssiggas, auch klassisches Erdgas, Strom und Wasserstoff verarbeiten und können das auch zwischen den Medien hin und her schalten. Und das ist halt diese Entwicklung, die ist gestartet vor 6 Jahren. Da war der Herr Kübler persönlich war in Norwegen. Und der Herr Kübler ist ein Mann, der ist sehr, sehr visionär und war in den skandinavischen Ländern unterwegs und hat dort gesehen, dass Norwegen und auch die andere skandinavischen Länder trotz eines Anteils von grünem Strom von 98%, weil die haben da ganz viel Wasserkraftwerke, immer vorschreiben, dass die TGA, also sprich die Heizungstechnologie, dass die bivalent ausgestattet ist. Sprich, neben Strom muss die Heizung noch ein anderes Medium verarbeiten können, wenn dieser Strom mal nicht da ist. Also da geht es ums Thema Betriebssicherheit. Weil 98% Abdeckung mit dem grünen Strom ist zwar schön, aber was ist, wie schließt man das Gap zu den zwei
2%,
fehlenden %?
genau.
Genau. Und da wurde die Idee geboren, dass wir quasi Geräte und Lösungen schaffen müssen, die mit jeder Energieform zurechtkommen. Und wenn du das jetzt mal auf uns jetzt hier in Deutschland überträgst, jetzt ist ja der Tenor, wir müssen die Energiewende machen. Wir müssen weg vom Gas, aber man kann ja jetzt nicht von jetzt auf gleich das Gas abstellen. Das funktioniert ja technologisch gar nicht. Und am Ende des Tages haben wir eine Lösung, die spart von jetzt auf gleich zwischen 50 und 70% der Energie ein des ursprünglichen Systems, amortisiert sich in 3 bis 5 Jahren und hat halt die Möglichkeit, grüne Energien in Form von Wasserstoff und grünen Strom zu verarbeiten. Und immer wenn diese da sind, weil die haben ja noch ein anderes Problem, die grünen Energien, die sind ja momentan auch volatil. Die sind ja nicht mehr da, wenn man sie braucht. Und wir können sie halt immer dann verarbeiten, wenn sie da sind. Und immer wenn dann keine grüne Energie da ist, dann nimmt man noch für den kleinen Rest, das noch übrig geblieben ist, noch den fossilen Brennstoff, wenn er denn benötigt wird. Es gibt ja auch ein Bioflüssiggas, das ist auch dann nicht mehr fossil. Und wenn dann immer mehr die grünen Energien zur Verfügung stehen, dann heizen wir CO2-frei. Also wir haben das ist nicht, das ist unsere, das nicht nur eine Vision, das haben wir ja schon jetzt. Wir haben ein System, was auf den schlaren ganzen Haufen Energien CO2 einspart und stufenlos den Weg der Energiewende mitgeht. Und wir verarbeiten die Medien, wenn sie da sind, gerade so, wie sie vorlegen. Und können auch immer hin und her schalten zwischen den Medien. Und diese Flexibilität ist auch für unsere Kunden eine absolute Zukunftssicherheit für deren Investition. Weil
Ja,
wenn ich ja
ja.
heute eine Heizung kaufe, will ich auch sicherstellen, dass sie in 30 Jahren noch geht und auch noch betrieben werden kann.
Genau.
Und unser System, was ja quasi mit allem betrieben werden kann, gibt unseren Kunden ja die Sicherheit.
Wo seid ihr denn heute vertreten? Operiert ihr nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Europa? Und habt ihr auch die Vision, weiter zu expandieren?
Ja, natürlich haben wir auch die Vision, weiter zu expandieren. Momentan sind wir schwerpunktmäßig im Dachgebiet vertreten. Dach setzt sich zusammen mit einem ganz großen D für Deutschland, einem kleinen A für Österreich und einem noch viel kleineren CA für die Schweiz. Wir haben auch weltweit noch ein paar Handelsvertreter, über die wir operieren. Aber unser Schwerpunkt ist Dach. Da sind wir zu Hause. Natürlich gibt es jetzt bei uns auch die Überlegung, wie bringen wir diese Lösungen, die wir haben, die ja wirklich eine absolute Innovation sind in Bezug auf Betriebssicherheit, in Bezug auf Zukunftssicherheit, in Bezug auf CO2 einsparen, wie bringen wir die in die große, weite Welt, damit wir noch andere Länder von einer Lösung profitieren lassen, die halt wirtschaftlich die Energiewende ermöglicht.
Naja, natürlich. Vor allem attraktiv ist es natürlich auch für euch, wenn man sich mal überlegt, dass eure Betriebnahme vorwiegend im Winter ist. Also das heißt, dass dann wahrscheinlich die Projekte starten oder der Verkauf bei euch im Winter, im Frühling beginnt, damit dann der Einbau, damit sie im September laufen können, stattfinden. Also, oder bin ich da jetzt zeitlich falsch? Wie lange braucht es ungefähr, wenn jetzt ein Unternehmen heute anruft bei euch und sagt, Herr Henrich, ich brauche da jetzt was im September. Schafft ihr das? Oder wie viel Vorlaufzeit braucht ihr, um eure Heizung einzubauen?
Nein, also wenn du jetzt bei mir anrufst, sagst hier, lieber Kim, ich würde gerne für dir eine Hallenheizung kaufen, kann ich dir sagen, die hast du sicher, bevor es im Winter jetzt wieder kalt wird, die hast du sicher im August, September. Klar,
Okay,
das
okay.
kriegen
Aber
wir
wie
hin.
lange braucht ihr ungefähr? Sind das schon so 3, 4 Monate? Weil ihr müsst ja auch
Ja.
planen. Ihr müsst das ja auch ausrechnen, ja? Wie groß
Genau.
ist die Halle? Was wird betrieben? Gibt es vielleicht auch in der Produktion schon bestehende Wärme? Bla 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 bla. Also da gibt es ja verschiedene Berechnungsvorlagen. Aber so ein Projekt dauert 3 bis 6 Monate. Ist man da ungefähr richtig? Oder?
Genau, wir haben Standardvorlaufzeiten von 16 Wochen, 4 Monate.
4 Monate. Okay.
Genau.
Naja, auf alle Fälle, was mir dann natürlich durch den Kopf geht als global denkende Frau, ist, dass wir, wenn wir Sommer haben, dann hat die Südhalbkugel Winter und andersrum. Also das heißt, da gibt es ja das Bedürfnis einer Heizung zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Ich meine, wir haben zwar nicht so viel Landfläche im Süden wie im Norden, potenziell könnte das vielleicht gerade im lateinamerikanischen Bereich ganz im Süden auch nochmal interessant sein oder im nordamerikanischen Bereich, ja, dass es da eine Lösung von euch gibt. Also ich bin ja von Grund auf ein Optimist und eine große Visionärin. Also ich sehe euch schon überall.
Ja, das ist gut, dann sind wir ja schon zwei. Sehr gut. Nee, also das Potenzial unserer Technologie, gerade jetzt durch diese hohe Effizienz und durch diese Energieoffenheit, die ist halt wirklich sehr groß. Aber was ich noch sagen möchte, es ist nicht so, dass wir im Winter gar keine Heizung mehr einbauen. Dadurch, dass unsere Technologie so einfach integrierbar ist, können wir das auch während der Produktion im Winter machen und schließen dann nach und nach die einzelnen Hallenbereiche um und trennen sie von der alten Heizung und switchen um auf unsere Heizung. Das geht auch. Also sowas machen wir auch. Das geht halt, weil unsere Technologie sehr, sehr leicht integrierbar ist.
Was würdest du sagen, was ist jetzt momentan noch am meisten? Also mehr oder weniger der Wechsel einer bisherigen Heizungsform in eure Form oder vor allem die Bestückung von Neuhallen?
Also wo wir klassisch herkommen, und das ist auch der deutlich größere Markt. Du musst wissen, es gibt in Deutschland rund 400.000 Hallengebäude, davon sind
Ja.
circa 230.000 sanierungsbedürftig.
Wahnsinn. Ja.
Und das ist ein riesengroßer Markt. Und jetzt gerade durch die Thematik ESG sind ja auch viele Immobilienbesitzer immer mehr dazu genötigt, jetzt was zu machen. Und die brauchen ja auch praktikable, einfach zu integrierende Lösungen, die obendrein noch einen ganzen Haufen CO2 in Kosten sparen und auch zukunftssicher sind. Und das sind natürlich unsere Lösungen. Unsere Lösungen sind natürlich auch GEG-konform. Also die erfüllen auch alle Anforderungen von dem Heizungsgesetz. Das haben wir auch schon alles reingedacht. Da sind wir auch komplett konform.
Ja,
Also
okay.
auch das ist man sicher.
Okay. Dann habe ich noch mal eine Frage. Also geht mal davon aus, jetzt kommt der Ansturm, ja? Bam, 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 bam. Könnt ihr ganz flexibel auch, sage ich mal, mit extern könnt ihr Themen, gerade auch beim Einbauen einer Heizung, auch mit Outsourcing arbeiten? Also könnt ihr mit, ich weiß nicht, Elektrofachbetriebe vor Ort zusammenarbeiten oder müssen es immer eigene Kübler-Mitarbeiter sein, die dort die Geräte einbauen?
Nein, ganz und gar nicht. Auch Elektrofachbetriebe können unsere Geräte einbauen, auch Heizungsbauer. Wir arbeiten ja übrigens schon mit Elektrofachbetrieben und Heizungsbauern zusammen, die unsere Lösungen einbauen. Natürlich, also wir sind da, was die Skalierbarkeit betrifft, das geht bei uns ganz einfach. Also da haben wir genügend Möglichkeiten, einmal mit Partnern zusammenzuarbeiten oder auch mit anderen externen Quellen, dass wenn ein Ansturm kommt, den kriegen wir schon abgearbeitet. Da haben wir auch Übung drin.
Okay, sehr gut, sehr gut. Ich bin jetzt aber trotzdem noch mal neugierig. Ich weiß, ihr seid in dem technischen Bereich unterwegs. Ich frage das immer mal wieder ganz gerne. Wie sieht das eigentlich aus bei euch im Unternehmen? Habt ihr auch Frauen, die sich bei euch tummeln?
Ja, natürlich. Natürlich. Also, wenn du auf unsere Frauenquote anspielst, die ist bei uns sehr gut. Also,
Okay,
bei
weißt du
uns,
ungefähr, wo die
ja.
liegt? Weißt du ungefähr, wo die liegt?
Da müsste ich mich jetzt. Ich will, also, nagel mich nicht fest, lass mich mal raten. Also, 30, 40, 40% auf jeden Fall.
Okay. Ja, weil
Vielleicht sogar noch einen
gerade.
Schluck mehr. Vielleicht sogar noch einen Schluck mehr.
Okay. Weil ich komme ja ursprünglich aus dem Finance-Bereich und ich hatte ja auch schon Gespräche mit Finance-Professoren und auch die Technik ist ja vielleicht ein Thema, wo die Frauen eher untervertreten sind. Ja, von daher ist das immer für mich eine sehr, sehr spannende Frage.
Also ich kann dir ein Beispiel nennen. Wir haben eine Abteilung bei uns, da haben wir eine verdammt hohe Frauenquote. Das ist die Abteilung, die diese ganzen Projekte am Ende des Tages abwickelt, die Koordinierung macht.
Ja.
Da haben wir fast nur Frauen sitzen. Und das
Ja,
klappt
ja,
sehr, sehr
ja.
gut.
Ja. Naja, und Frauen sind ja oft alles, was Administration, Marketing und so, da sind die ja viel unterwegs. Dann vielleicht eher in dem technischen Bereich, vielleicht weniger. Aber ich bin auch vor Jahren mit, glaube ich, damals der einzigen Ingenieurin von RWE über ein großes Braunkohlekraftwerk, also offener Abbau gefahren und die hat mir das alles gezeigt. Und es gibt Frauen, ja. Es gibt Frauen, die das machen und die das auch gerne machen und die es auch erfolgreich machen. Kim, lass uns vielleicht noch zu meinen drei Abschlussfragen kommen. Und zwar logisch bei euch, ich frage immer ganz gerne, gibt es ein Buch zum Thema, gibt es einen Link zum Thema? Also ich denke, da ist eure, zu meiner ersten Frage, ist eure Internetseite natürlich der erste Link. Aber gibt es trotzdem noch was, was du zum ganzen Thema eurer Lösung und vor allem auch Zukunftsheizung empfehlen würdest?
Ja klar, wir haben noch uns einmal unsere Homepage, dann haben wir einen Link auf YouTube, auf Facebook sind wir vertreten, auf Instagram, LinkedIn und auf Xing und dort kommen auch immer regelmäßig Posts über unsere Technik, was gerade Aktuelles ansteht
Ah, interessant.
und da kann man sich jederzeit informieren. Ja.
Okay, cool. Und meine zweite Frage geht immer darum, ich bin ein bisschen visionär. Also stell dir vor, Kim, wir treffen uns in 2034 wieder. Und was glaubst du, was hat sich bis dahin verändert? Vielleicht auch auf eurer Seite, vielleicht auch auf der Kundenseite?
Also ich denke, wenn wir uns in 2034 wieder treffen, allein dass auch jetzt die politischen Rahmenbedingungen immer mehr dahin gehen, dass man sagt, man muss die ganz alten Gebäude, da muss man was machen, dass die Energiebilanz besser wird. Also wenn wir uns in 10 Jahren wiedersehen, gehe ich stark davon aus, dass das Thema ESG nochmal einen ganz anderen Stellenwert jetzt hier in unsere Welt genommen hat, als es heute der Fall ist. Und ich sehe, in welch großen Schritten das Thema ESG jetzt schon kommt. Aber ich denke, in 10 Jahren ist das noch viel, viel mehr vertreten. Und ich gehe davon aus, dass wir in 10 Jahren vielen, vielen unseren Kunden geholfen haben, ihr ESG-Rating nach oben zu bringen und eine nachhaltige Hallenheizung einzubauen, die oben drin noch zukunftssicher ist und
Super.
GEG-konform.
Großartig. Bei dem Thema CO2 einsparen oder das große Thema ESG, das ganze Thema Nachhaltigkeit, gibt es da etwas, was du dir wünschen würdest? Vielleicht auch an eure Kunden gerichtet, was du gerne denen mitgeben würdest?
Ja, da habe ich eine ganz einfache Botschaft. Liebe Kunden, scheut euch nicht, uns mal zu fragen, egal wie eure Halle aussieht, egal wie alt sie ist, egal wie neu sie ist, egal welche Bestandsheizung drin ist, fragt uns an und lasst uns sie dir mal anschauen. Wir haben bis jetzt noch für jeden eine Lösung gefunden, die einen ganzen Haufen CO2 und Energie und somit auch Kosten einspart. Und alle, die das gemacht haben, die freuen sich, dass sie eine Heizung haben, die funktioniert, die einen sehr hohen Wärmekomfort hat. Übrigens der Wärmekomfort einer von der Infrarotheizung. Das ist ein deutlich höheres ein qualitativ höheres Wärmeempfinden als zum Beispiel bei einer Warmluftheizung. Und das erhöht natürlich auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Das heißt, das geht dann
Genau.
nochmal in das S von ESG rein.
Genau, das
Und
der Wohlfühlfaktor.
genau.
Ach Mensch, Kim, es ist, ich finde, euer Produkt ist so ein wichtiges Produkt. Und auf dem Weg der CO2-Reduktion, die wir alle brauchen, ganz, ganz wichtig, vor allem auch für nordeuropäische Länder und vielleicht auch ja teilweise südeuropäische Länder. In bergigen Bereichen ist der Winter auch sehr kalt und kann auch schneereich sein. Also ich hoffe und ich wünsche mir sehr für euch, dass ihr weiter expandiert, Schritt für Schritt, und es in 10 Jahren ganz, ganz viele Heizungen von euch gibt und Heizungslösungen. Ich möchte mich von Herzen bedanken bei diesem tollen Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute und ja, lasst uns vielleicht noch mal in 2, 3 Jahren sprechen oder in einem Jahr, nicht in 10. Mal sehen, was sich dann bei euch getan hat. Mach's gut, mein lieber
Alles
Kim.
klar. Mach's gut, Stella. Ciao.
Danke, tschüss.
Ciao.
Herzlichen Dank, dass du wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes oder der Podcast-Plattform deiner Wahl, damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG für Unternehmen, Investoren und Menschen wie du und ich selbstverständlich werden. Immer dienstags gibt es eine neue Folge mit spannenden Themen und sehr interessanten GesprächspartnerInnen. Hör doch mal wieder rein. Vielen Dank.